Eins von beiden brauchst du, um überhaupt die Entschlossenheit, diesen Willen an den Tag zu legen. Und ich kann es echt nicht oft genug sagen, weil die meisten Leute nicht diese Entschlossenheit haben. Also wenn du dir vorstellst, du wohnst im 10. Stock und du musst den Müll runtertragen und da ist der Fahrstuhl ausgefallen, dann musst du extrem entschlossen sein, auch mit dem Müll runterzugehen, weil du musst ja auch wieder rauf.
Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In meinem Podcast Weiterdenken Interviews spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis. Mir geht es darum, die Themen weiterzudenken. Das heißt, ich fange da an, wo andere normalerweise aufhören. Im heutigen Podcast geht es um das Thema: Können wir uns kaputt verändern? Mein Gast ist der Buchautor und Psychologe Dr. Axel Koch, der zugleich auch Dekan einer Hochschule ist und Professor für Psychologie. Axel hat viele interessante Bücher geschrieben und in diesen Büchern ist er auch öfter mal provokant und provozierend unterwegs, sagt beispielsweise Dinge wie »Change mich am Arsch«. Du kannst also neugierig sein auf ein interessantes Gespräch auf spannende 60 Minuten. Lieber Axel, ich freue mich, dass du den Weg in mein Online-Studio gefunden hast und du bist hier. Diejenigen, die es nur hören, die können es nicht sehen. Deswegen schaut vielleicht mal bei YouTube rein. Du bist hier und hast auch ein Gehirn mitgebracht. Und Genau. Wir wollen heute über Veränderung sprechen, über die These, kann man sich kaputt verändern, und deine Expertise hier reinbringen. Vielleicht stellst du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach noch mal kurz vor.
Ja, also ich habe ein Gehirn tatsächlich dabei. Ich zeige es auch mal, damit das nicht nur so ein Gerücht ist. Das ist hier in so einem Einmachglas drin. Ich habe das gerade noch einem entnommen, der hier bei mir an der Straße bei mir. Oh. Ja, der hatte Pech. Sitzt ja hier im schönen in der Nähe von Rosenheim, Bad Fallenbach. Und ja, bin auf der einen Seite an der Hochschule für angewandtes Management als Professor für Training und Coaching und auf der anderen Seite bin ich gerade dabei, so ein Forschungsprojekt zu machen, wo es auch darum geht, um Veränderung und gesunde Arbeit. Ja, und sonst habe ich ein Leidenschaftsthema, womit ich mich befasse, Menschen beizubringen, wie sie besser Veränderung hinkriegen.
Und das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, ne? Also Veränderung, Change. Und ich dachte, wir starten einfach mal mit so drei Polaritäten. Und ob das jetzt Polaritäten ist, das kannst du dann beantworten. Also zum Beispiel Veränderung und Change. Ist das Gleiche, dasselbe? Wie würdest du das definieren? Und vielleicht auch so aus der Perspektive von jemand, der damit zu tun hat, professionell, und es erlebt.
Ja, ich habe ja das Gehirn nicht umsonst mitgebracht. Deswegen, wenn man es jetzt rein aus einer neurowissenschaftlichen Sicht betrachtet, ist Veränderung im Grunde eine neue Nervenautobahn wird gebaut. Mhm. Denn eine Gewohnheit ist eine synaptische Verbindung, die sehr gut gebahnt ist. So, das heißt, auf der Ebene Gewohnheit, wenn man da was verändern möchte, dann ist es erstmal eine neue Nervenverbindung. Mhm. Ist auch eine Veränderung. So, wenn man jetzt das Wort Change hört, dann denkt man sicherlich erstmal an die großen Dinge, die in den Firmen passieren, wo ich die Firma von A nach B bringen möchte, wo ich vielleicht eine Strukturänderung habe, wo ich vielleicht eine Kulturveränderung habe. Und neuerdings macht sich eben aber auch das Wort von Transformation breit, das sind noch größer aufgehängt. Und man kann sich im Grunde genommen die Frage stellen, wo ist jetzt der qualitative Unterschied? Unterm Strich geht es immer darum, irgendwo wird ein Gehirn von einem Menschen neu umgebaut, dass dann eine neue Nervenverbindung ist.
Okay, also du würdest zwischen Veränderung und Change den Unterschied machen, dass Change eher so ein Programm ist, was aufgesetzt wird, und Veränderung eher etwas ist, was tatsächlich im menschlichen Körper, vor allen Dingen im Gehirn stattfindet.
Also es ist ja auch so, dass man von betrieblichen Veränderungsprozessen spricht, von betrieblichen Wandel. Mhm. Ich glaube, das englische Wort für Change ist erstmal nur etwas, was schöner klingt. Change Management klingt auch schöner. Und man bringt das mehr in Kontakt mit vielleicht einem gesamten Prozess in einer Firma, so wie du sagst. Veränderung ist vielleicht auch für einen Privatmenschen sehr schnell als Stichwort. Ne? Man möchte sich verändern, möchte Dinge anders machen. Das ist vielleicht eher umgangssprachlicher.
Mhm. Vielleicht auch Organisationssicht und die Sicht als Persönlichkeit oder als Mensch. Ne? Vielleicht ist das auch ein Unterschied.
Ja, wobei wirklich, wenn man jetzt an den Begriffen sich hier aufhängt, am Ende geht es immer darum, es gibt einen Zustand A, der soll zu B. Und jetzt ist die Frage, ist der Zustand A bei mir im Privatleben, weil ich vielleicht nicht mehr so viel Chips essen möchte? Mhm. Oder ist der Zustand in einer Firma, wo vielleicht zu wenig Kundenorientierung da ist? Oder kommt es vielleicht durch eine neue Technologie, dass man vielleicht umdenken muss im Betrieb, wie Mobilität beim Fahren? Also insofern geht es immer um diesen Prozess. Ich habe eine Situation, die heute so ist und morgen anders. Mhm. Und dementsprechend definiert sich ja auch Lernen, dass es einen Zustand gibt, der anders ist als vorher im Wissen oder in den Fähigkeiten oder Fertigkeiten.
Okay, also so würdest du auch Lernen definieren, ne? Also ich habe immer so bei Lernen immer noch den Unterschied zur Entwicklung. Das ist ja auch teilweise so eine Frage, wo kommt man her, was hat man gelernt, ne? So für mich ist Entwicklung nochmal ein bisschen was anderes als Lernen. Wenn man Piaget zum Beispiel zugrunde nimmt, ne, dann ist ja auf der einen Seite das Assimilieren, also sich anpassen, ne, das Neue anpassen, und auf der anderen Seite das Akkommodieren, also dass ich quasi auch eine neue Form für etwas erwerbe. Würdest du den Unterschied auch machen oder aus deiner Sicht nicht so wichtig?
Ja gut, der Piaget hat ja Gutes getan. Mhm. Wenn man sich das jetzt so anschaut im Detail, dann ist es ja nicht so eindeutig zu begreifen, dieses Thema. Also wenn du dir zum Beispiel Lerntheorien anschaust, gibt es ja schon mal verschiedene so klassische behavioristische Theorien, wo es um Reizreaktionslernen geht. Dann hast du kognitive Lerntheorien, wo du eben Denken und Wahrnehmungsprozesse mit drin hast. Also insofern ist es auch ein bisschen so die Schublade, die du aufmachst, wie man Veränderung definiert, wie Lernen betrachtet wird. Und das macht, glaube ich, so ein bisschen zackig, wenn man jetzt den großen Blickwinkel der Psychologie drauf tut. Dann ist immer die Frage, welchen Ansatz wählst du?
Genau, würde ich auch sagen, ne? Und ich habe gerade noch mal so einen Kurs kognitive Verhaltenstherapie abgeschlossen, und die sind ja mittlerweile auch sehr, sehr viel flexibler, und ne, es gibt Kognition, es gibt Emotion, und Verhalten findet auf verschiedenen Ebenen und durchaus auch im Gehirn statt, ne? Also so wurde mir das zumindest gerade aktuell beigebracht.
Ja gut, also wenn du jetzt eine kognitive Lernpsychologie nimmst, die ja die Basis ist für eine kognitive Verhaltenstherapie, dann hast du zum Beispiel so Spezialfälle wie den Albert Ellis mit seiner ABC-Analyse. Mhm. Und er sagt dann im Grunde genommen, die Menschen reagieren ja nicht auf ein Ereignis. Also wenn Menschen beim Blick an das Werktor sozusagen schon zusammenbrechen, dann ist es ja nicht das Werktor, was sie zusammenbrechen lässt, sondern irgendeine Art von Belief, irgendeine Art von Glaubenssatz, irgendeine Art von Erfahrung, die diesen Glaubenssatz geprägt hat. Und wenn ich jetzt sozusagen in einer Firma etwas erlebe, was bei mir so einen Glaubenssatz prägt, die wollen mich alle ausnutzen und die sind fies und gemein zu mir und wollen nicht mein Bestes, dann kann ich am Werktor nur kollabieren.
Genau, das ist richtig, ne? Also das würde ich auch so sehen, dass es natürlich immer die ganze kontextuelle Erfahrung auch ist, die dahinter liegt, was ich damit verbinde und so weiter. Also man könnte sagen, mal wieder komplex. Ich wollte mit den Polaritäten nochmal weitermachen. Da haben wir nochmal auf der anderen Seite, das ist auch eigentlich kein Pol, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. Also ich stelle fest, dass das so Bereiche sind, die früher tendenziell getrennt gehalten worden sind. Jetzt gibt's ja ganz viele neue Entwicklungen, und über Trends spreche ich natürlich hier an dieser Stelle auch sehr gerne. People and Culture heißt es jetzt oft. Und wie siehst du da drauf? Also du bist ja ein Lernspezialist, du bist sozusagen von Haus aus Personalabteilung, weiß ich nicht, ob man sagen kann, gebunden. Und diese Entwicklung immer mehr in Richtung Organisation. Ist das eine Polarität? Ist das was eigentlich zusammengehört? Wie siehst du das?
Ja, ich bin ja von einer Grundausbildung Diplompsychologe und habe mal das Thema als Arbeits- und Organisationspsychologe vertieft. Hm. So, und als Arbeits- und Organisationspsychologe hast du im Grunde genommen einmal das Thema Arbeit, nämlich wie Arbeit Menschen prägt, also dann guckst du dir an, wie ein Arbeitsplatz aussieht, mhm. Arbeitsergonomie, wie sozusagen Maschine-Mensch-Aktionen sind. Dann guckst du dir natürlich auch an das Thema Personalpsychologie. Mhm. Da gibt es natürlich eine Schnittstelle auch zur Organisationspsychologie, deswegen Personal- und Organisationsentwicklung. Sagen wir mal, da gibt es schon Verbindungslinien, die nicht so trennscharf sind. Aber wenn man jetzt so Personalentwicklung, Personalpsychologie im Ganzen anschaut, dann bist du natürlich eher in der Rubrik Leute einstellen, also wie messe ich überhaupt Kompetenzen, wie erkenne ich Skills, dann natürlich, wenn die Leute bestimmte Skills noch nicht optimal ausgeprägt haben, wie entwickle ich die? Also insofern hast du dann sehr stark am einzelnen Menschen den Blick, aber natürlich, und da kommt so der Übergang schon zur Organisationspsychologie, die sich eher mit der Dyade befasst oder mit Teams, also quasi das Wechselspiel zwischen Personen untereinander, Kollegen, Führungsdyaden, so, und die nächstgrößere Einheit ist dann wirklich diese Organisationspsychologie, die sich eben auf dieses ganze Thema, wie tickt eine Gesamtorganisation, konzentriert, was natürlich auch eine Organisationsentwicklung vom Ansatz macht. Mhm. Das heißt, da gucke ich eben auf Strukturen, auf Kultur, auf das Wechselspiel von Zielen einer Organisation und deren Interdependenzen, was eben Strukturen und Kultur anbelangt. Und dementsprechend, ja, sind die Betrachtungsebenen einfach unterschiedlich. Und Organisationsentwicklung, Organisationspsychologie guckt mehr aufs große Ganze, während die Personalentwicklung, Personalpsychologie mehr auf den Einzelnen schaut, um es so ganz kurz zu sagen. Und um das komplett zu machen, gibt es natürlich auch noch den Bereich Kunde, mhm. Markt. Also da schaue ich mir dann eher externe Dinge an als Psychologe, nämlich Werbung, Verkauf und Ähnliches.
Es gibt ja jetzt auch so einen Trend eher in Richtung systemtheoretische Ansätze, obwohl die ja auch überhaupt nicht neu sind, ne? Also systemisch ist derzeit so meiner Erfahrung nach so in aller Munde. Wie geht das denn damit zusammen, ne? Aus dieser Sicht würdest du ja zum Beispiel sagen, ne, so der Mensch im Mittelpunkt ist eigentlich eine Katastrophe, ne? Weil du solltest den Mensch aus dem Mittelpunkt nehmen. Und wenn du jetzt so darauf schaust, dann geht es ja wirklich um den Menschen, ne? Um das menschliche Verhalten, um die Frage, wie verändere ich als Mensch jetzt mein Verhalten, zum Beispiel hinsichtlich organisationaler Veränderungen, die vielleicht auch gesetzt sind. Hm. Wie schaust du da drauf?
Ja, im Grunde genommen schaust du sozusagen aus verschiedenen Flughöhen drauf, ne? Ich kann ja dann mit der Lupe auf den Einzelnen draufzoomen und sagen, okay, da gibt es jetzt beispielsweise in der Großbäckerei den einzelnen Mitarbeiter in der Produktion, der die Brötchen am Band backt und der vielleicht den Eindruck hat, er möchte weiterkommen, möchte vielleicht irgendwie ja eine Meisterausbildung machen, wenn er vielleicht bisher nur eine normale Ausbildung gemacht hat. So, dann würde ich ja eben aufgrund des eigenen Interesses dieses Menschen sagen, okay, wo will er sich hinentwickeln, was braucht er, um diese Skills zu erreichen? So, dann zoome ich ein Stückchen höher und gucke mir die Dyade an zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und denke natürlich, okay, die Führungskraft, sieht die dieses Bedürfnis auch, dann braucht die einen Meister plötzlich in ihrem Betrieb, muss sie den qualifizieren, hilft ihm das oder ist es für den im Grunde rausgeschmissenes Geld. Mhm. So, und dann gehe ich wieder eine Flughöhe rüber, nämlich dann gehe ich vielleicht auf die Flughöhe der Organisation, auf eine Unternehmensführung, auf eine höhere hierarchische Ebene. Auch das ist ja das, was Organisationen ausmacht, nicht nur Prozesse, sondern auch Hierarchieebenen. So, und dann sehe ich vielleicht das große Ganze und sage, okay, dieses Unternehmen, was braucht es, um am Markt zu überleben? Was braucht es vielleicht für Kompetenzen und was sind die besonderen Kompetenzen von diesem Bäcker dort unten in der Produktion in der Halle links, der die Brötchen backt? So, und überall schaust du mit der Psychologie hin und machst dir halt Gedanken, was bedeutet das für den Erfolg eines Unternehmens und wie muss im Grunde genommen der Einzelne dort im Unternehmen mit zusammenarbeiten, was muss er vielleicht für Skills entwickeln und Ähnliches. So, und das macht im Grunde genommen so ein Stückchen diese Perspektivenvielfalt aus. Und eine Sache möchte ich noch beantworten. Du meintest vorhin, naja, gibt es vielleicht so einen Trend zu dem Namen People in den Firmen. Ja, den nehme ich auch wahr, dass man jetzt weg von solchen Wortgerüsten kommt wie Human Resources und Ähnliches, sondern dass es jetzt alles People heißt, People and Culture und People und irgendwas. Ja, und es zeigt im Grunde genommen der Mensch im Unternehmen, welche Rolle er spielt und dass es hier darauf ankommt, wie man diesen Menschen am besten, ich sag jetzt mal, anpackt, damit er sein Bestes fürs Unternehmen tun kann.
Okay, also du würdest dann sagen, Flughöhen kenne ich auch aus dem agilen Kontext, dass man da auf der organisationalen Flughöhe einfach anfangen muss, ne? Und da gucken, was braucht die Organisation und was bedeutet das dann für die anderen Flughöhen, ne?
Ja, und man wird ja auch immer gucken, was braucht das Unternehmen heute operativ und was braucht es in Zukunft eher strategisch. Mhm. Und wenn man jetzt sowas sieht, jetzt ist ja einfach überall das Thema künstliche Intelligenz. Jetzt liest man gerade von dem großen Softwarekonzern, dass der wieder Stellen abbaut, weil die KI alles automatisiert. So, und schon fängst du halt an zu überlegen, wenn die jetzt über 2000 Stellen abbauen, verändert sich ja auch das Profil einer Stelle. Das heißt, die Anforderungen werden anders. Die Menschen brauchen andere Skills. Das führt zu Fragen wie, sind die Menschen, die da sind, noch die richtigen oder brauche ich andere? Also es ist ja, wie du schon sagst, hochdynamisch. Und je nachdem, wo du mit der Lupe drauf schaust, brauchst du andere Dinge. Aber, und das war ja ein anderes Thema, systemischer Blickwinkel, soweit ich weiß, ist das ja erst so ein Gedanke, der in den 80er Jahren hochgekommen ist, dass es eben ein Wechselspiel gibt zwischen Menschen, dass sie sich gegenseitig beeinflussen und bedingen. Und je mehr das sind, umso schlimmer ist das Ganze. Und ja, vom Grundsatz hat es dann im Grunde einen leitzentralen Gedanken, nämlich, dass du nicht mehr auf den Einzelnen guckst, dass der an irgendwas schuld ist oder die Ursache, sondern dass du natürlich das Wechselspiel dir anschaust und das Wechselspiel eben als Maßnahme betrachtest oder betrachtest mit Blick auf bestimmte Effekte, die du haben möchtest.
Genau. Ja, dann würde ich die letzte Polarität haben wir schon mal kurz so angefasst, nee, falscher Ausdruck, egal, zwischen Emotion und Kognition. Die spielen ja bei der Veränderung auch eine sehr, sehr starke Rolle. Du hast ja das schöne Beispiel auch vom Werkstor schon mal genannt eben, ne, wo du gesagt hast, ne, also ich gehe durch ein Werkstor und ne, da, was da passiert, ist ja irgendwie, ja, kann man das überhaupt trennen? Und wo ist die Einfallstür auch, um mit Menschen zu arbeiten, die eine Veränderung wollen oder auch aufgedrückt bekommen? Ist das Kognition? Ist das Emotion? Ist das Verhalten? Was ist denn das?
Ja, auch da streitet sich ja die Psychologie drüber. Ist erst die Kognition da und dann die Emotion oder umgekehrt? Kann man je nach Theorie auch unterschiedlich bewerten. Wenn man jetzt rein hirntechnisch betrachtet, deswegen auch das Gehirn immer dabei, dann hast du natürlich einmal sowas wie das, wie die Amygdala, wo ja die Verarbeitung von Emotionen stattfindet. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel die Theorie der somatischen Marker, die sagt, dass es im Frontallappen, im Großhirn, dort einfach die Emotionen abgespeichert werden, die du erfährst. Wenn man jetzt sowas relativ Schlichtes mal als Beispiel nimmt, du hast eine sehr starke emotionale Erfahrung gesammelt, was ich, du bist entlassen worden und das ist total total aus heiterem Himmel passieren, das hat dich sehr emotional bewegt, dann würde das sicherlich dann auch im Gehirn in diesem Bereich des Frontallappens abgespeichert werden. So, und wann immer du wieder in Situationen kommst, wo solche ähnlichen Situationen passieren, also da gibt es Veränderungsprozesse, die angedeutet werden, vielleicht redet keiner mit dir, so, und dann ist im Grunde genommen, wird das sofort emotional getriggert, also mehr getriggert als bei jemandem, der es nicht erlebt hat, weil nämlich diese somatischen Marker im Grunde genommen sozusagen eine Information darüber geben, sollte ich die Sache eher meiden oder sollte ich eher zu einer Sache hingehen. So, und dann löst unser Gehirn relativ automatisch emotional erfahrungsbedingt aus, nee, ich kriege gleich eine Panikattacke, wenn vielleicht wieder irgendwo ja Stellenstreichung oder ähnliches im Unternehmen ja beschlossen werden und ich dann vielleicht denke, ich bin auch dabei. So, das ist der emotionale Teil. Der kognitive Teil ist natürlich auch eine Erfahrung. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Erfahrung gesammelt habe, mein Chef hat vorher nicht mit mir gesprochen, es gab Entwicklungsgespräche und es war immer so, dass der nett und freundlich zu mir war und ich war ein toller Leister. Mhm. Und dann baut er mich ab mit den freundlichen Worten, dass ich nicht genug Leistung gebracht habe. Dann kommt vielleicht so ein Glaubenssatz zustande wie, mein Chef lügt mir an und traut keinem Menschen über den Weg. Und mit dieser Erfahrung gehe ich dann kognitiv geprägt ins nächste, die nächste Firma, und das macht natürlich ein anderes Leben.
Ja. Ja, vielen Dank für diese Einführung. Jetzt würde ich gerne nochmal so den Bereich auch Veränderung auf der individuellen Ebene ein bisschen mit dir ergründen und vertiefen, so aber auch herleiten von dem, was in Organisationen passiert. Da ist es ja so, wenn man jetzt Zeitschriften liest, die Firma Bayer, im Moment steht sie sehr oft da drin, da wird in bestimmten Bereichen die Hälfte der Führungskräfte gestrichen. Was jetzt das bedeutet, wissen wir nicht, ne, ob die dann bleiben und woanders einsortiert werden oder nicht. Aber Tatsache ist, ne, dass diese strukturellen Maßnahmen im Moment ja sehr stark sind. Ne. Du hast ja auch von Softwarekonzernen gesprochen. Da passiert eine ganze Menge. Und wenn du das jetzt mal so runterbrichst auf eine beispielhafte Führungskraft, die jetzt gesagt bekommt, du bist bei uns jetzt nicht mehr Führungskraft. Du musst dich jetzt zum Beispiel auf einer Ebene bist du ein normales Teammitglied, ja, und das musst du jetzt friss oder stirb. Was passiert denn da, wenn du mit dem Gehirn jetzt kommst? Und wie kann die Person, die vielleicht auf der kognitiven Ebene will, aber auf der emotionalen Ebene betroffen ist, mit so einer Situation umgehen?
Ja, das Erste ist erstmal die Frage, ja, landläufig, wie tickt diese Führungskraft? Also wenn für die in ihrem Wertesystem Status wichtig ist, vielleicht auch gutes Einkommen, dann hat das eine andere Bedeutung, so ein Statusverlust, als wenn die jetzt sagt, sie ist eher intrinsisch an einer solchen Position interessiert, mag vielleicht die Gestaltung von Dingen. Mhm. So, dann hat sie vielleicht als Wertgestaltungswille Dinge nach vorne bringen. Ist aber ein komplett anderes Treibermittel als jetzt dieser Status. Mhm. So, das heißt, wir würden natürlich erstmal gucken, was hat diese Person für Werte, was zeichnet die so aus, was sind deren Ziele. Und je nachdem, wie das aussieht, ist die Bedrohung oder der Verlust ein anderer, als vielleicht, wenn jemand sagt, naja, mir ist eigentlich sowieso die ganze Zeit klar gewesen, dass es eine Disbalance gibt zwischen meiner Arbeit und meinem Privatleben und es ist eigentlich eine gute Möglichkeit, so ein bisschen mehr in so eine Work-Life-Balance zu kommen und wieder vielleicht die Prioritäten zu verlagern und vielleicht mehr Zeit für die Familie zu haben. Also deswegen lässt sich es, glaube ich, so generell nicht sagen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jemand dadurch seinen Status verliert, seine besondere Möglichkeit, Macht auch vielleicht auszuüben, dann ist das für die wie ein Paket, was du nicht bestellt hast, das steht vor der Tür und da ist was Grausames drin. Und dann ist das eine Art von Kontrollverlust, dann ist das eine Art von Bedrohung. Und dann passiert ja bei Menschen typischerweise etwas, wenn sie bedroht sind, dann löst das sowohl nervensystemmäßig als auch hormonal erstmal bestimmte Reaktionsmuster aus. Also es gibt dieses Flight-Fight als Unterscheidung, nämlich fliehst du oder greifst du an. Und wenn das sozusagen ein Dauerkonflikt bliebe, also dieser Dauerkonflikt zwischen ich muss eine Situation verlassen und das stresst mich immens, führt es natürlich auch irgendwo zu irgendwelchen Einbußen. Mhm. Das kann mental sein, psychisch, aber auch körperlich. Aber da spielt eben wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, eine entscheidende Rolle, nämlich dieser Denkprozess im Kopf. Nämlich, wie bewertet das jemand? Wenn er jetzt sagt, ich habe total versagt, deswegen ist mir jetzt die Führungsrolle entzogen worden, ich bin vielleicht zu alt, ich werde es nie wieder erreichen, dann ist das natürlich ein total Katastrophenverlust, als wenn ich das bewerte im Sinne von, das sind Schweine, aber ich gehe woanders hin und meine Kraft wird auch anderswo benötigt. Also es hat viel mit dem zu tun, was wir vorher schon als Basis gelegt haben und besprochen haben.
Ich glaube auch, ne? Also wenn ich mich zurückerinnere, das ist wirklich 30 Jahre her, da ist mir sowas auch passiert und ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, aber damals hat man dann die geschassten Führungskräfte sofort nach Hause geschickt und ich würde manchmal sagen, nach dem, was ich jetzt so auf anderen Ebenen erlebe, das ist vielleicht manchmal gar nicht so blöd, ne? Weil du bist in diesem Fight-or-Flight-Modus und ich habe zum Beispiel, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, neulich so ein Praxisbeispiel gehört. Da wurde eben jemand auch degradiert. Jetzt bist du Teil eines agilen Teams, bist nicht mehr Bereichsleiter, also statusberaubt. Und sagt diese Person im ersten Schritt, ja, super, ich ziehe mit, aber torpediert wirklich alles andere und legt im Grunde die ganze Organisation lahm. Ne? Wie würdest du das erklären? Also da ist auf der bewussten Ebene, glaube ich, wollte die Person mitziehen, aber auf der emotionalen war es gar nicht möglich. Ne?
Ja, im Grunde ist es ja eine gefühlte Inkongruenz, eine Dissonanz, die dann sehr wahrscheinlich jemand erlebt. Und es gibt ja genau die Fälle, dass den Leuten das selbst gar nicht bewusst ist, dieser innere Konflikt. Denn ist ja auch oft den Leuten nicht bewusst, welche Glaubenssätze sie steuern. Ist es denen nicht bewusst, welche inneren Sätze die steuern? Ist es denen nicht bewusst, welche prägenden Erfahrungen vielleicht aus frühen Zeiten noch heute reinragen? Und insofern hat man sicherlich genau an der Stelle den Punkt, dass Leute ein bisschen ferngesteuerte Marionetten durchs Leben rauschen und du denkst, ja Gott, was machen die eigentlich? Das müssten die doch merken. Tun sie aber in ihrer Logik nicht. Und ja, dann wäre man dankbar, wenn die Leute bereit wären, ein Feedback aufzunehmen und sagen, Mensch, auf der einen Seite sagst du, dass du hier offen dem Ganzen bist und gleichzeitig erlebe ich diese und jene Situationen, die für mich genau das Gegenteil auswirken. So, und dann beginnst du im Grunde zum Kern vorzudringen und zu sagen, ja, eigentlich finde ich euch vielleicht ziemlich doof, ne, dass ihr das mit mir gemacht habt. Und eigentlich hasse ich euch dafür. Und eigentlich würde ich euch am liebsten auf den Mond schießen. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es eine Stimme in mir, die sagt, ne, ich brauche auch diesen Job. Und ich habe vielleicht ein Bild von mir selbst als eine Person, die mit Veränderungen umgehen kann. Und schon hat er ein Dauerdilemma in sich selbst ruhen,
ja,
was nach Klärung schreit. Und solange das nicht geklärt ist und er nicht für sich einen stimmigen Weg gefunden hat, sieht es außen ziemlich mies aus.
Wo würdest du sagen, ist der Ort für diese Klärung? Also ich habe viele Diskussionen jetzt auch erlebt in letzter Zeit, weil das ja überall, also größere Unternehmen sind da nochmal ein bisschen prädestiniert dafür passiert. Ne? Kann man diese letztendlich psychologischen Themen in die Organisation holen? Sollte man der Person Coaching anbieten? Was sollte man tun? Weil diese Konflikte sind ja fast schon natürlich. Ne? Wäre ja ein Wunder, wenn es die nicht geben würde. Ne?
Ja, das ist echt eine interessante Frage. Also es hat sehr viel natürlich mit zu tun, ob A, der Einzelne überhaupt bereit ist, sich mit sich selbst in solchen Dingen zu befassen, mhm, weil das ja in der Regel auch Dinge hervorzaubert, die du vielleicht gar nicht wissen wolltest.
Genau,
selbst,
ja.
Ne? Ich merke, ja, dass die Leute, wenn es um Veränderung geht, ja, wie soll ich sagen, schon zaghaft sind, dass sie sich diesen Dingen gar nicht so gerne nähern wollen und dass sie schon gar nicht so viel Arbeit und Zeit reinstecken wollen, wie es denn nötig ist, damit sich wirklich was verändert.
Mhm.
Weil sich nicht verändern hat ja auch einen Nutzen. Ich kann ja weiter so wirken wie gehabt und muss nicht die Gullideckel hochheben. Also insofern, mhm, nehmen wir mal aber an, dass jemand hier offen und bereit ist und auch das an sich ranlassen will, dann ist es natürlich schon, wie soll ich sagen, ein Service oder eine besondere, ja, entgegenkommen der Firma zu sagen, ich gebe dir dann auch eine Möglichkeit, dich mit dir auseinanderzusetzen, dich persönlich zu entwickeln und für dich Lösungswege zu erarbeiten, mit der Option, dass es für dich hier weiter passt.
Mhm.
Oder, das ist ja mal der Preis, zu merken, nee, das ist nicht mehr dein Spielfeld, du gehst eine Tür weiter. Das kann ja mal auskommen. Und ich erlebe Firmen, die eben auch diese, ja, Klaviatur der Seite spielen. Wir haben ja momentan viel das Thema Mental Health, psychische, mhm, Gesundheit. Und ich war sehr erstaunt, dass mir eine Firma erzählt hat, dass es eben diese Mental First Aid Ausbildung gibt und die entsprechende Personen in ihrem Unternehmen etablieren, wo die sagen, ja, wir nehmen das Thema psychische Gesundheit ernst. Wir haben Ersthelfer wie eben auch bei einer normalen Erste Hilfe. Und wir sorgen dafür, dass die Leute einen Kanal finden, wo sie mit Menschen sprechen können, wenn es dann hart auf hart kommt.
Ja.
So, das ist, glaube ich, erstmal eine gute Lösung, zu sagen, ich gebe Raum, nutzen muss ihn der andere.
Ich gebe Raum, nutzen muss ihn der andere, finde ich sehr, sehr gut, ne? Weil es ist am Ende ja auch eine Verantwortung der Organisation. Die haben ja, ne, man kann ja über alte weiße Männer jetzt viel sagen und reden, aber haben natürlich letztendlich auch diesen Modus stabilisiert, ne, über eine sehr lange Zeit. Und wenn dann jetzt plötzlich ein völlig anderer Wind weht, oder dann hat man jetzt Teams, Mehrgenerationen-Teams, da ist jemand mit 28 die Führungskraft von Durchschnittsalter 56, dass das zu Konflikten führt, ist, glaube ich, klar. Ne? Und da finde ich, dass so Mental Health oder auch Mediation wird ja auch immer öfter etabliert, einfach auch nur fair ist denjenigen, die man so lange gehalten hat. Weil wir sind nicht in den USA, ne, wo man durch immer wieder neue Jobs und Hire and Fire, glaube ich, auch ganz anders damit umgeht.
Ne? Ja, zeigt ja auch ein Wertesystem, mhm, ne? Zu sagen, okay, ich kümmere mich um die Menschen, ich versuche ihnen Wege zu geben, ich versuche die Verantwortung zu übernehmen, wenn wir als Unternehmen uns verändern, dass wir zumindest auch einen Steigbügel hinhalten, dass die Leute mitgehen können. Und das ist natürlich auch ein, wie soll ich sagen, ein schmaler Grat. Ich habe das selbst mal erlebt, Bankunternehmen war es, wo die dann die Zahlungsmitarbeiter nicht mehr brauchten. Also waren klassische Sachbearbeiter. So, mhm. Und dann brauchten die halt nicht mehr. Und haben gesagt, gut, wir bieten dir eine Chance, dass du bei uns in einfache Callcenter-Tätigkeiten reingehen kannst. So ein ganz klassisches Beispiel. So, und die hatte ich dann im Training. Und dann hast du natürlich sehr schnell eine Zahl von Leuten, die sagt, das Unternehmen ist doof, ich will das hier eigentlich gar nicht, ich muss aber. Und dann heulen die halt in Anführungsstrichelchen und fühlen sich als Opfer.
Mhm.
So, dann gibt's welche, die sagen, passt eigentlich auch zu mir, dieses kann ich auch machen, ne? Und die haben dann halt später erzählt, okay, manche sind durch die Mühle durch und haben es dann ganz gut geschafft. Manche sind Statisten geblieben, weil sie irgendwie für sich keine Option gespielt haben. Manche sind gegangen, ne? So, und wenn die größere Mehrheit ist, ich spiele das Spiel mit, weil ich habe ein Haus gebaut, eine Familie, einen Freundeskreis und bin auch nicht mobil, dann hast du als im Grunde genommen auch nichts gewonnen. Du hast es versucht, aber eigentlich ist nicht die Lösung, weil ja, es tut keinem gut, dem Unternehmen nicht und den Menschen auch nicht. So ein Sachzwang
eigentlich. Ja, ist so, so ein Sachzwang, ja. Wie ist es denn? Du hast ja, wie gesagt, das Gehirn immer dabei. Was so passiert und mit wie langer Zeit muss man rechnen? Nee, wie lange? Genau, lange Zeit hört sich blöd an. Wie lange dauert sowas? Also angenommen, ich bin jetzt eine Führungskraft, ich bin geschasst, ich bin Mitte 50 und ich sage, ja, die Welt verändert sich, ich bin offen und ich möchte das alles lernen. Aber gibt's da wirklich eine reelle Chance?
Also die gute Nachricht ist ja erstmal, dass die Hirnwissenschaftler uns lehren, die Plastizität des Gehirns. Das heißt, Nervenverbindungen sind grundsätzlich wieder auch deaktivierbar, abschwächbar und du kannst neue Nervenverbindungen bauen. Das wäre schon mal vielleicht die gute Nachricht. Mhm. Die, sagen wir mal, weniger erfreuliche Nachricht ist, das geht nicht mal eben. Und jetzt ist es so, dass es tatsächlich auch verschiedene, ja, sagen wir mal, Befunde und auch Meinungen gibt. Also es gibt so einen schönen Befund, der sagt, so 2-3 Monate braucht es, um wirklich einen guten Schritt zu schaffen. Und das würde ich jetzt so aus der Arbeit, die ich hier mache, auch sehr gut nachvollziehen können, dass es selbst winzige, einfache Dinge diese Zeit brauchen. Also ich habe zum Beispiel vor Augen, wie ein Vertriebsmitarbeiter nur die Gesprächsführung am Beginn eines Gespräches verändern wollte. Er wollte nur den Kunden mehr einbinden und sagen, so einen Gesprächsrahmen machen, damit er die Gesprächsführung hält. Mhm. So, und ich habe den dann 2-3 Monate verfolgt und habe dann immer wieder geguckt, wie weit hat das geklappt. Und erst so nach 2 Monaten sagt er, jetzt hätte er einen guten Schritt geschafft, jetzt hätte es, wäre es ihm gut gelungen, das wirklich mit der Gesprächsführung auch hinzubekommen. Und er wird jetzt im Schnitt 10 Minuten Gesprächszeit sparen. So, das ist ein schöner Fall. Der hat sicherlich auch die Motivation gehabt, sich dem Thema zu widmen. Er hat ein Stückchen die Begleitung in dem Fall von mir gehabt mit der Technik, dass er das ganz gut kann. Aber bleiben wir mal bei 2-3 Monaten, dann ist das schon für einen kleinen Schritt, ja, für die meisten Leute erschreckend, weil sie sagen, wir haben so viel zu verändern, da hilft ja nicht so ein kleiner Schritt im Gehirn. Mhm. So, dann gibt's das transtheoretische Modell, Prochaska, die Clemente, den anderen haben wir jetzt vergessen, die haben so ein schönes Phasenmodell entwickelt, wie Veränderungsprozesse bei uns ablaufen. Und die sagen im Grunde ein halbes Jahr, muss man mal rechnen, bis man wirklich sagt, im besten Fall hat sich da eine neue Gewohnheit stabilisiert. Und ja, wenn man sich jetzt anschaut, dass du vielleicht bestimmte Gewohnheiten aufgebaut hast, die extrem Ausprägungen hervorrufen, dann ist es sicherlich noch anspruchsvoller. Ich hatte mal jemanden in einem Coaching, der hat erzählt, dass er eigentlich von seiner Mutter nicht gewollt war. Und sein Vater hat ihn dann davor gerettet, dass er abgetrieben wurde. Und er ist ständig mit dem Gedanken durchs Leben gegangen, ich darf nicht sein. So, natürlich kann der da versuchen, mit umzugehen. Aber faktisch ist es immer noch so, dass das Gewohnheitsmuster, was daraus resultiert, nämlich Anerkennung, geliebt werden, dass das dann nicht mal eben wegzuwischen ist und auch nicht komplett kompensierbar.
Genau, wenn das sehr tief verankerte Glaubenssätze sind, ne, die Core Beliefs, dann wird das sehr schwierig, ne? Also ich stelle mir vor, dass es viel einfacher ist, so mit, wenn du eine Dimension des Verhaltens veränderst versus das Führungsbeispiel, du musst gleich 15 verändern, ja? Also so wie du dich selber siehst, also Identität, ne? Denkst du vorher, ja, Status, meine Mama ist stolz auf mich, dass ich jetzt Führungskraft bin und auf einmal bin ich halt irgendwie so im agilen Team so irgendeiner, der Teil des Teams ist, ne? Das sagt ja meine Mama zu Hause auch, was ist denn das? Ne? Kenne ich nicht, hört sich aber nicht gut an. Da muss man ja damit umgehen und mit den ganzen Verhaltensthemen auch noch. Ne? Stelle ich mir echt schwer vor und denke, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, eher nur an einem zu arbeiten.
Ja, also das ist tatsächlich auch so der Tipp, der eigentlich immer kommt. Mach der kleinen Schritte. Eine Sache, nicht alles auf einmal. Also die Idee, Veränderung von Gewohnheiten ist eher wie so eine Leiter, nicht eine Tür. Das sind so kleine Stufen. Deswegen ist es im Grunde genommen ein Wahnsinn, wenn wir uns vorstellen, eine Firma dreht sich einmal auf links und hat ein großes Paket von Change-Ambitionen mit Wahnsinnsveränderung von Rollen, Mustern, Jobprofilen und ähnliches. Und man guckt sich das auf der Ebene eines Gehirns an, was das für dieses Gehirn bedeutet. Dann ist klar, dass das erstmal relativ aufwendig ist, da also Gehirnstürme quasi hervorruft.
Ja.
Wenn man sich dann noch vor Augen führt, was du eigentlich brauchst, damit eine Veränderung gut passiert, dann ist das schon echt Wahnsinn, was wir da draußen von uns erwarten. Weil auch das vielleicht kurz als Beispiel illustriert, wenn du eine Veränderung machen willst, dann brauchst du natürlich erstmal die Klarheit, was willst du anders machen? Mhm. Also ich mache es dann so einem schlichten Beispiel, wo, glaube ich, jeder sich reinversetzen kann. Wenn du nur abends Chips isst und denkst, Chips ist blöd, dann ist ja die Frage, was ist erstmal die Alternativroute? Ne? Ja. Sind es Mohrrüben? Und dann denkst du, scheiße, nee, lass mal. Also dann ist das Ziel nicht attraktiv. Dann ist das auch nicht so, dass es sich gut anfühlt. Ne? Da hast du vielleicht ein klares Ziel und denkst, ja, ich will jetzt Datteln essen. Mhm. So, und jetzt kommt halt der nächste Punkt, der zum Beispiel in dem Rubicon-Modell sehr schön beschrieben ist, dass es halt eine Unterscheidung gibt zwischen einer Motivation, Entschlossenheit, überhaupt einen Schritt in Richtung Veränderung zu gehen. Diese Entschlossenheit brauchst du halt, dass du die nächsten 2 Monate überhaupt dran arbeitest. Und gleichzeitig braucht es auch etwas, was sich dort Volition nennt, nämlich so Abschirmstrategien in deinem Kopf, die dazu beitragen, dass du wirklich auf der Strecke bleibst und nicht vom Weg abkommst. Ne? Also Silvestervorsitz, ein klassisches Beispiel. Fängst an und hörst auf. Mhm. Also nach der Entschlossenheit brauchst du halt dann aber auch noch Fähigkeiten und Skills, die helfen, dass du ankommst, ne? Dass du die Strecke gehst. Das betrifft ja auch meine Forschung, dass ich das Transferstärke nenne, dass Leute gute umsetzen. Und dann brauchst du noch ein viertes Türchen, nämlich unterstützt dich das Umfeld. Hast du Menschen um dich herum, die dich unterstützen? Hast du überhaupt die Zeit, dich mit solchen Dingen zu befassen? Und wenn man mal diese 4 Türchen nimmt, nämlich Zielklarheit und Stimmigkeit, Motivation, Entschlossenheit, Transferstärke und unterstützendes Umfeld, dann ist, glaube ich, so ein bisschen erahnbar, was das bedeutet, wenn wir unser Gehirn umbauen wollen in eine neue Veränderung.
Für diejenigen, die jetzt zuhören, kurzer Einschub. Es gibt in Shownotes noch weitere Informationen zu dem transtheoretischen Modell und zu Rubicon. Und Axel, ja, du hast Transferstärke jetzt erwähnt. Und vielleicht sollten wir uns das nochmal angucken. Was ist das denn überhaupt? Transferstärke ist ja eine Idee von dir. Das, erklär einfach mal, was das ist und wo sich das vielleicht auch von dem Big Five unterscheidet, ne? So, weil mein Erstverdacht war ja, das ist so eine Art Teil der Offenheit für neue Erfahrungen.
Ja, nee, das ist es so
ist nicht. Ist es nicht, ne?
Mhm. Nein. Also, Big Five ist klassisch das Persönlichkeitsmodell, wo, glaube ich, die meisten Wege hinführen. Es gibt verschiedene Abwandlungen, aber entstanden ist das ja, ich meine, irgendwo Anfang der 30er, aber ich weiß jetzt nicht genau aus dem Kopf, wo man gesagt hat, ich gucke mir alles an Eigenschaftsworten an, was so in der Psyche, was es irgendwo in der Sprache der Menschheit gibt. Und auf dieser Basis, wie Menschen sein können, aufgrund dieser Eigenschaften, gab es viele, ich nenne es jetzt mal Destillationsprozesse, die dazu beigetragen haben, dieses Modell von der Persönlichkeit zu entwickeln. Was ich jetzt aber gemacht habe, war ein anderer Zugang, nämlich ich war 15 Jahre Trainer und habe immer wieder festgestellt, die Menschen wollen oftmals gerne nach dem Training was umsetzen. Ich habe ja viel Soft-Skills-Trainings gemacht und dann trifft man sie wieder und sie waren doch nicht so erfolgreich in der Umsetzung, wie man es hätte denken können, weil motiviert waren sie ja. Und ich habe dann im Grunde genommen 2009 mir die Frage gestellt, was macht denn Menschen eigentlich aus, die besonders stark in der Umsetzung von solchen Lernimpulsen sind, also Lerntransfer stark sind und was die besonders gut können, und habe das Konzept eben Transferstärke genannt und habe letztendlich das gemacht, was so Psychologen immer tun. Sie gucken erstmal, was die Forschung schon weiß. So gesehen bin ich auf 18 Konzepte gestoßen, habe auch noch Befragungen gemacht und bin im Grunde genommen bei diesem Destillationsprozess auf das gekommen, was ich Transferstärke-Modell nenne. Und dieser Destillationsprozess ist so gewesen, dass ich aus all dem Wissen, was Menschen können, also wir sprechen nicht über Motivation, sondern was Menschen können, welche Haltungen sie mitbringen, welche Fertigkeiten sie mitbringen, um Veränderung dauerhaft zu managen, habe ich einen Fragebogen gebaut. Dieser Fragebogen sollte Transferstärke messen. Den gibt's heute auch, der hat sich gut entwickelt. Und wenn man jetzt so einen Fragebogen baut, gibt man den sehr vielen Menschen zur Beantwortung. Das waren bei mir über 2500 Leute. Und das war am Ende der Modellbildungsprozess. Das heißt, aufgrund der Daten dieser Personen ist mein Modell entstanden. Und wem das Wort Faktorenanalyse etwas sagt, das wäre jetzt hier das richtige Wort dafür, nämlich statistische Zusammenhangsberechnungen, die zeigen, was zusammengehört. Genau, und insofern ist das wie beim Trauben Keltern oder beim Grappa destillieren. Du tust viele Trauben rein und unten kommt ein schön schmeckender Tropfen raus. Bei mir das Transferstärke-Modell als Essenz dessen, was die Forschung schon zum Thema Transferstärke wusste.
Okay, und Jetzt erklär aber nochmal, was ist das denn, Transferstärke? Also es gibt ja Leute, die sind sehr offen und dann wollen sie, sind motiviert und nehmen sich Dinge vor. Aber was macht diese Transferstärke aus? Also wodurch ist die gekennzeichnet? Ist es vielleicht auch die Strukturiertheit, mit der ich was umsetze, oder ist das bezogen auf den Kontext, der mich unterstützt, oder dass ich mir Nudges baue, oder woran messe ich so eine Transferstärke?
Also du hast gerade das Stichwort motiviert. Das wäre es jetzt eben nicht, was da drin ist.
Das ist es nicht.
Sondern wo ich halt drauf schaue, wie geht jemand mit einem Lern- und Veränderungsimpuls rum. Also insofern ist in diesem Transferstärke sind 4 Faktoren drin. Faktor 1, den habe ich eben auch genannt, Offenheit für solche Lern- und Veränderungsimpulse, die ja meistens eben so auch aus Fortbildung kommen, verschiedenster Art. Und da geht es nicht nur darum, dass jemand neugierig ist auf neue Dinge, sondern dass er bestimmte Haltungen hat, die helfen, Dinge anders zu machen. Also so eine Haltung ist im negativen Sinne, dass jemand denkt, wenn ich jetzt Dinge anders mache, wie zum Beispiel eine bestimmte Fragetechnik einsetze, dann muss ich mich verbiegen. Das geht nicht, das passt nicht zu mir. So, ein transferstärker Mensch hat dagegen für sich die Klarheit, wenn ich etwas neu mache, muss ich das wiederholen und üben und dann wird es Teil von mir. Das ist wie beim Autofahren. Da fühlt sich auch nicht von Anfang an kongruent und stimmig an. Das muss ich wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und irgendwann war das bei mir eine Gewohnheit, die sich ganz normal anfühlte. So, das macht den kleinen Unterschied, wie man denkt. Oder es gibt einen Faktor, der heißt Selbstverantwortung für den Umsetzungserfolg. Mhm. Das heißt, hier geht es darum, tue ich Dinge, die wirklich helfen, bei mir eine Veränderung gut in Gang zu kriegen und auch in Gang zu halten. Also, was zeichnet die Menschen aus hier bei so einem Faktor? Sie machen sich einen Plan, wie sie überhaupt morgen anders sich verhalten. Also, wie beim Sport, ein Kopfkino vor Augen. Wir wissen, dieses und jenes tue ich morgen. Ich kenne das noch von Seminarteilnehmern, die dann am Ende sagen, ich weiß noch nicht, was ich morgen umsetze. Es wird mir dann irgendwie schon einfallen. Das wird irgendwie auf irgendeine Weise schon passieren. Mhm. Nein, so funktioniert das Gehirn normal nicht. Oder portioniere ich mir die Schritte gut, sodass die Veränderung machbar ist, weil die Teilschritte gut gewählt sind? Oder übe ich, wenn ich was üben muss? Solche Dinge stecken da drin. Oder Rückfallmanagement im Arbeitsalltag. Ein Faktor, der besonders stark hier in dem Konzept mitwirkt, weil die meisten Leute immer wieder ihre Vorsätze aus den Augen verlieren, weil sie immer wieder in die alten Muster hineintappen, weil ihnen dafür Strategien fehlen, einen Vorsatz oben zu halten auf der Prioritätenliste, weil ihnen Strategien fehlen, nicht immer in die alten Muster zu tappen. Und da können sie zum Beispiel eine Technik lernen, die Rückfallmanagement heißt. So, und der vierte Faktor, da geht es um das Thema positives Selbstgespräch bei Rückschlägen. Das heißt, nicht der Rückfall in alte Verhaltensweisen ist das Problem, sondern die Art, wie du damit umgehst. Mhm. Das heißt, wenn du dich dafür verurteilst, dir Vorwürfe machst, du die neunschwänzige Peitsche rausnimmst und nach dem Motto, hab's wieder getan, ne? Versager, Vollpfosten, dass das das Problem ist, und das ist sehr gut untersucht, dass diese Art nicht nur schlechte Stimmung bei einem bringt, sondern die Leute eher geneigt sind, aufzuhören. Mhm. So, und du müsstest stattdessen eher lernen, einen Rückschlag als normale Durchgangsprozess zu sehen, dass dein Gehirn Zeit braucht, diese Veränderung neu zu etablieren, dass du lernst, kleine Erfolge zu sehen, dass du dir Zeit gibst, dass du nicht zu viel auf einmal erwartest. So, und ich hoffe, es wird so ein bisschen deutlich, da steckt bestimmte Art des Denkens hinter, aber auch bestimmte Arten, wie du dich selbst steuern musst, damit du wirklich ankommst. Mhm. Und das ist die Leitidee von Transferstärke. Menschen fangen zwar an, aber wie kommen sie an? Ich gucke ganz besonders darauf, was können Menschen besonders gut, die gut, nachhaltig, wirksam bei Veränderung ankommen. Mhm.
Du hast ja gesagt, also um Motivation geht es nicht. Das setzt ja voraus, dass ich etwas will. Ne? Also ich denke, genau, dass die Willensbildung, die muss schon vorgeschaltet worden sein. Ne? Also ich will das, ne? Sonst macht das alles keinen Sinn, oder?
Genau, ich habe hier für diese Zwecke den hier nochmal mitgebracht, den Leuchtturm. Ja. Also warum tun Leute was? Ja. Im besten Fall sehen sie einen Leuchtturm und sagen, ja, ich will gesünder essen, weil ich sehe mich schlank und rank und die Hose passt wieder. Mhm. So, das ist ein Leuchtturm. Die anderen sehen keine Leuchttürme, sondern die sehen eher Schmerzen. Da habe ich jetzt kein Bild dabei, kann jeder sich vorstellen, Stromschläge sind Schmerzen. Also bei Ratten funktionieren Stromschläge hervorragend, die gehen nicht mehr durchs Labyrinth. Menschen haben andere Dinge, die vielleicht Leidensdruck bei ihnen bedeuten, weswegen sie Dinge vielleicht verändern. Sei es das Gefühl, wenn ich so weitermache, kriege ich irgendwann einen Herzinfarkt. Sei es Gefühl, dass ich entlassen werde. Sei es Gefühl, dass mich der Partner nicht mehr liebt. Beliebig. So, aber es braucht entweder die Belohnung oder es braucht Leidensdruck. Das ist die Entscheidung, warum Leute einen Weg über den Rubikon gehen. Du hast das Rubikon-Modell erzählt. Also Rubikon steht ja dafür, dass du entschlossen bist, wirklich einen Schritt für die Veränderung zu machen. So, jetzt stehst du da und bist entschlossen. Jetzt musst du Dinge tun, um bei der Stange zu bleiben. Und das sind diese Skills der Transferstärke, die dir helfen, drauf zu bleiben.
Jetzt hast du aber bei deinem Beispiel eben mindestens eins genannt, was irgendwie auch so eine Negativmotivation, jedenfalls für mich assoziiert. Mhm. Ne? Also ich verliere meinen Job. Das ist ja sozusagen nicht ein Hinzu, also im Sinne von Leuchtturm, sondern das ist, da geht mein Leuchtturm verloren, wenn ich nichts mache. Funktioniert das genauso gut?
Genau, weil es gibt ja zwei Prinzipien, hinzu oder weg von. Also die einen Menschen reagieren eher auf Leuchtturm und sagen, hey, ich schinde mich und werde ein Star und schinde mich bei Heidi Klum, ne, damit ich irgendwann auf einer Bühne stehe. Ne? Die sehen den Leuchtturm. Und andere, die müssen eher den Schmerz sehen. Ne? Die müssen sich vorstellen, wenn ich die nächsten 3, 4, 5 Jahre so weitermache, dann ist vielleicht Feiern mit der Gesundheit. So, und die legen sich vielleicht richtig ins Zeug und arbeiten an sich, weil sie fürchten, der Chef entlässt sie sonst. Mhm. Im Grunde ist Wurst, was sich treibt. Eins von beiden brauchst du, um überhaupt die Entschlossenheit, diesen Willen an den Tag zu legen. Und ich kann es echt nicht oft genug sagen, weil die meisten Leute nicht diese Entschlossenheit haben. Mhm. Also wenn du dir vorstellst, du wohnst im 10. Stock und du musst den Müll runtertragen und da ist der Fahrstuhl ausgefallen, da musst du extrem entschlossen sein, arm mit dem Müll runterzugehen, weil du musst ja auch wieder rauf. Und wenn du dann nicht entschlossen bist, dann bleibst du halt im 3. Stock hängen.
Ja, genau, und dann bleibst du hängen.
Die meisten Leute sind nicht so entschlossen, dass sie diese Strecke gehen wollen. Und wenn du das nicht bist, dann helfen dir auch keine Techniken, wie du besser auf der Strecke bleibst. Und das ist auch sinnvoll.
Genau, das habe ich halt auch immer im Coaching festgestellt. Es gibt halt Leute, die können sich gut Dinge vorstellen, die haben so diesen Leuchtturmgedanken bei sich. Das fällt denen eher leicht. Und dann hast du welche, das funktioniert einfach nicht. Ne? Die gehen da komplett anders ran. Und also würdest du auch sagen, das funktioniert beides. Ne? Ist eine Frage, ja auch, wie bin ich gestrickt?
Wie bist du gestrickt? Und ich meine, es ist ja auch wieder auf der Ebene des Gehirns nachvollziehbar. Es gibt ja im Grunde genommen dort ein Zentrum, was auf Bedrohung oder Belohnung reagiert. Mhm. Und Gaming ist so ein Beispiel. Warum sitzen Leute stundenlang vor irgendwelchen PCs und gamen? Weil das Belohnungszentrum ständig irgendwie dort ja einen Kick kriegt. Und deswegen bleiben die da. Ne? Also da lebt ja eine ganze Industrie davon, wie du es schaffst, diesen Leuchtturm des Belohnungszentrums zu aktivieren.
Ja, genau. Ja, ja, wir haben ja so einen Blog, der Mensch in der Veränderung, also auch ein bisschen Einzelebene. Ich würde jetzt nochmal so einen Aspekt der Organisation dazu nehmen. Mhm. Da ist ja auch derzeit KI das ganz große Thema. Ne? Wie verändert KI die Art und Weise, wie wir arbeiten? Es wird, ja, ich höre immer öfter auch geschaut, ne, wo sind Abbaupotenziale aufgrund von KI? Unter der Hand, muss ich ehrlich sagen, höre ich auch öfter, ne, das ist vielleicht auch eine Gelegenheit, bestimmte Menschen rauszubekommen, ne?
Ja, klar.
Was wird KI in diesem Zusammenhang verändern?
Also was wir, glaube ich, allesamt so mitkriegen, jeden Tag, wenn du die Zeitung aufschlägst, ist, dass auf der einen Seite natürlich die Art, wie Informationen gesendet werden und verarbeitet werden, dass sich da natürlich verändert. Unsere Art, also die Gewohnheiten, wie wir auf die Glaubhaftigkeit von Informationen reagieren. Mhm. Also ob das jetzt Deepfake-Bilder sind oder überhaupt, wie Informationen gestreut werden, wo die herkommen, wie die verarbeitet sind, welche KI oder wie die KI sozusagen die Informationen bekommen hat, also durch welche Filter das gelaufen ist. So, das sorgt für eine ganz andere Art von Awareness gegenüber Informationen. So, das andere ist natürlich, wie verändern sich Stellen? Automatisierung ist natürlich ein großes Stichwort. Mhm. Ich habe jetzt gerade neulich mit einem hier aus dem Unternehmensnetzwerk gesprochen, der hat gesagt, früher musste ein Mitarbeiter, der gebrauchte Handys gekauft hat, um sie dem Kunden abzukaufen, musste sich die einzeln anschauen, musste irgendwie im Netz recherchieren, gucken, was ist da so wert. Heute bauen die einen Bot und der macht das im Blitz, das Schnelle, und der kriegt sofort aufgrund der Basis, wie dieser Bot gespeist ist, von der KI ein Preisangebot.
Ja.
So, das sind so Beispiele, wie Dinge super schnell laufen. Und ich glaube, wenn ich mir so anschaue, wo wir da gerade angekommen sind, wie schnell die Dinge gerade passieren, sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Und ich kann es mir quasi schwer vorstellen. Es ist so ähnlich, wie wir uns in den 2000er Jahren wenig vorstellen konnten, wie sich Internet, Musik, Hörverhalten und Ähnliches entwickeln. Aber ich glaube, es gibt völlig neue Jobs. Teile das mit dem, was man auch ab und zu liest und hört, weil du ja Prozesse, Abläufe unheimlich gut mit einer KI machen kannst und du dir sehr genau überlegen musst, was braucht noch ein menschliches Gehirn, also einer, der wirklich noch denkt.
Ja, und das führt natürlich dazu, dass Menschen jetzt auch häufiger Ängste haben, oder wie nimmst du das wahr? Oder ist es Verdrängung, ja gut, was da passiert?
Na gut, die einen sind jetzt eher von der Euphorie beseelt und sagen, wow, was da alles geht.
Ja, die
geht,
Offenen, ne? Also die, genau.
Begeisterung.
Ja.
Und springen auch drauf und nutzen das. Und wenn ich jetzt hier LinkedIn und Ähnliches mir anschaue, sind ja zunehmend mehr KI-Bilder im Umlauf. Also insofern, da ist eine hohe Goldgräberstimmung, ne? Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich Menschen, die Angst um die Jobs haben. Ne? Wir sprachen vorhin schon von dem großen Softwareentwickler, dieser Riesenfirma, die halt Leute entlässt, weil sie auch dann beschrieben hat, dass die KI einfach diese Aufgaben übernimmt, weil es einfacher geht, weil es schneller geht. Dann ist das im Grunde die Range, wo man sagen kann, ja, es ist wie, als mal irgendwann eine Dampfmaschine erfunden wurde. Also irgendwann kommt eine Technologie, die Stellen verändert, die Skills verändert, die im Grunde neue Art mit sich bringt. Und in diesem Umbruch sind wir sicherlich momentan mittendrin.
Genau, das heißt, es wird unterschiedliche Auswirkungen haben. Und was würdest du sagen? Hat das mehr Chancen oder mehr Risiken? Oder kann man das überhaupt nicht so bilanzieren?
Das Einzige, was, glaube ich, erklärtermaßen ist, dass immer noch diese Emotionalität, die Menschen haben, dass das, sagen wir mal, zumindest noch nicht direkt ersetzbar ist. Auf der anderen Seite habe ich auch gerade einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass wenn du eine KI, einen Roboter richtig cool baust, dass der Menschen ähnlich ist, ist er zwar nicht, aber lebt sozusagen das vor, dass der mindestens genauso gut ist wie ein Freund oder eine Freundin, die heißt vielleicht noch besser, ne? So. Ja. Also insofern, wir nähern uns extrem dem Ding an. Und jetzt spreche ich als Psychologe und habe mal so ein Instrument, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, das heißt Futuromat, also wie sozusagen diese ganzen Dinge uns Menschen ersetzen. Und da war der Psychologe zumindest noch nicht auf dem Feld der total ersetzbaren Menschen, was mich in gewisser Weise noch etwas beruhigt.
Ja, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es ist so, dass es gibt diese Effective KI, die auch Gesichter erkennen kann, auch immer besser wird. Und wir haben Eliza, also diesen Chatbot, den es ja schon in 60er Jahren gab, wo man ja auch gemerkt hat, die Leute sind da, ne, reagieren auch auf so ein Chatbot, ne? Und die werden ja dann auch immer besser. Also von daher, die Frage. Also meine These wäre, das wird sich immer mehr auf sehr hochqualifizierte Themen beziehen. Das heißt, das wird für sehr, sehr, sehr gut ausgebildete Leute wahrscheinlich in Zukunft immer noch einen Bereich geben. Und vermutlich für Leute, die im niedrig qualifizierten Bereich, das sieht man ja teilweise derzeit auch schon, ne? So, also Handwerker ist ja nicht niedrig qualifiziert, das ist vielleicht das Falsche, ne? Aber so Reinigungsservice oder eher einfach möglicherweise wird das wieder einen Schub bekommen, keine Ahnung.
Ja, spannend. Also die KI wird nicht meinen Garten umgraben, ne? Also die wird auch keine Tulpen pflanzen. Insofern ist es, glaube ich, ein schönes Beispiel.
Bist du sicher?
Nein, zumindest wird die nicht einen Spaten anfassen, aber ich könnte vielleicht einen Roboter bauen, der den Spaten anfasst. Das wissen wir nicht.
Ja.
Insofern, du hast schon recht, aber wir glauben zumindest heute noch, dass irgendwas mit Emotionen und Denkprozessen, Bewertungsprozessen, vielleicht noch komplexerer Art wir tun, weil die nicht so komplexen Dinge, die werden ja heute schon gemacht. Ne? Also diese Dunkelverarbeitung, da war ja schon zur Zeit eine Digitalisierung viel möglich. Jetzt haben wir noch die KI dazu. Also insofern, ich glaube, wir sollten sollten nicht zu sicher sein.
Wir sollten nicht zu sicher sein, ja.
Dass nicht mal der Podcast irgendwie zwei nette Menschen führen, die aussehen wie Menschen, aber keine sind.
Genau, und wenn wir jetzt auf dieser Organisationsebene sind und KI kommt jetzt dazu und du hast ja auch mal ein Buch geschrieben, Change mich am Arsch, und da kommt ja, also jetzt kann man ja wirklich ganz sicher sein, das hört ja jetzt die nächste Zeit überhaupt gar nicht mehr auf, ne? Was mache ich denn? Was würdest du Organisationsvertretern raten? Also das Wort Change, da bist du ja schon auf dem nächsten Baum, ne? Und das hat ja auch das Modell von Levine, was ich jetzt so gar nicht mehr so schlecht finde, ne, so mit dem Freeze. Also man muss ja immer gucken, wo man steht. Aber im Grunde geht's ja immer weiter. Ne?
Ja, also mit Blick auf, was mache ich denn jetzt in so einer Welt von Veränderungsgeschwindigkeit? Und das würde ich jetzt gerade bei diesen ganzen KI-Entwicklungen und KI, also da erlebt man es ja wirklich deutlich. Ich frage mich immer, wie die Leute, die sich damit dauerhaft befassen, noch hinterherkommen. Also das ist wirklich Veränderungstempo pur. Und ja, es gibt so Forschungen von einem Saul Orick, heißt der, der hat so auch Meta-Analysen gemacht, so was im Grunde genommen typische Reaktionsweisen sind von Change-Betroffenen und was Menschen offensichtlich beherrschen, die besonders gut mit so viel Veränderung umgehen. Und da zeigt sich zumindest vom Trend das, was man auch in der Psychologie so recht gut in der Unterscheidung trifft, nämlich da hat man oft dieses Wort von der Gestalterhaltung und der Opferhaltung. Also in der Gestalterhaltung steckt ja viel so drin, dieses selbstwirksame Stichwort. Ich glaube, dass ich irgendwo auch Schwierigkeiten überwinden kann. Ich glaube an meine Fähigkeiten. Ich glaube, dass ich Dinge bewältigen kann. Da steckt drin sowas wie Hoffnung und Optimismus. Also ich sehe eher das, was noch, dass es gut wird. Ich glaube, dass ich auch Einfluss habe, so internale Kontrollüberzeugung. Mhm. Da steckt auch sowas drin wie Proaktivität, also Dinge nicht einfach abzuwarten, sondern zu schauen, wie kann ich frühzeitig da auch vielleicht Einfluss ausüben. So, und das ist offensichtlich besser geeignet, dass Menschen mit sowas zurechtkommen, als eine Opferhaltung, wo man quasi in so eine lethargische Starre geht, denkt, da kommt ein Gewitter, ich muss die Wolken aushalten, aber die Wolken hören nicht mehr auf. Mhm. Wo ich das vielleicht auch alles auf mich negativ personifiziere, wo ich mich vielleicht überhaupt nicht mehr als jemand ist, der irgendwie was gestalten kann. So, und ich glaube, das ist erstmal so eine wichtige Erkenntnis, zu sagen, okay, wenn es stürmt und schneit und viel weht und viel Veränderung ist, was ist dein Weg, deine Option, wie kannst du damit umgehen, weil dafür ist die Welt ja doch Vielzahl. In manchen Bereichen stürmt es stärker und manchen vielleicht nicht so stark.
Genau, also mir fällt da Selbstwirksamkeitserwartung ein und mir fällt ein, dass das natürlich auch unser Bildungssystem betrifft. Also im Grunde bräuchten wir Menschen, die eher eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben, ne, die mit sowas auch gestaltend umgehen und nicht sozusagen in eine Opferhaltung gehen, ne? Also müsste man wahrscheinlich früher ansetzen.
Ja, das ist eben genau die Frage, wo fangen die prägenden Erfahrungen an? Inwiefern hilft das? Also ich habe jetzt Glück gehabt, zum Beispiel mein Vater, der war, glaube ich, schon maßgeblich mit beteiligt in der Art, wie ich heute durchs Leben gehe, war sicherlich auch mir damals zwar nicht bewusst, aber später schon erkennbar, der hat sich auch gern mit Psychologie und viel damit befasst. Und der hat, glaube ich, mir ein sehr gesundes Maß mitgegeben, irgendwie fällt man auf die Füße, positiv zu denken, also nicht mit der rosaroten Brille, sondern wirklich in diesem positiven Denken im positiven Sinne. Und ja, da ist, glaube ich, vieles von dem dabei, wo man heute sagen würde, ja, das ist diese Gestalterhaltung. Das heißt, selbst wenn ich irgendwo Wandel erlebe, ich glaube, irgendwie wird es schon werden. Ne? So, ich habe auch mit vielen Leuten zu meinem Buch Change mich am Arsch darüber gesprochen, was denen hilft. Und einer meinte so schön, ja, ihm hilft, wenn er immer einen Plan B in der Tasche hat. Mhm. Also dieses nicht abhängig sein, immer noch Glück Herr seines Schmiedes zu sein. Ne? Oder wie heißt das Ding? Jedenfalls, das sind so Dinge, wo ich glaube, ja, da ist was dran und da kann man Leute stabilisieren.
Das ist ja letztendlich auch ein guter Abschluss jetzt, ne? Also es geht halt darum, ne, in die Haltung zu kommen, ich kann das gestalten, ich werde nicht sozusagen überrollt. Hast du noch einen Tipp für Menschen, die jetzt irgendwo sitzen und sagen, change mich am Arsch?
Ja, einmal ist es so, aufarbeiten den Prozess, wie diese Haltung entstanden ist. Mhm. Wir sprachen ja darüber, dass sich so Glaubenssätze entwickeln, wie das Beispiel mit dem Bergtor. Mhm. Also welche Erfahrungen habe ich jetzt gesammelt, dass ich zu diesem Eindruck komme? Ist das die einzige Sicht, diese Erfahrung zu bewerten? Oder würden vielleicht andere die Dinge ganz anders bewerten? Und was ist bei denen vielleicht anders? Ne? Also das ist ja wirklich so, Der eine erlebt eine Veränderung, die ihn vielleicht auch vor die Tür bringt, also vor die Tür setzt. Und danach glaubt er, alle sind böse. Und der andere sieht es irgendwie komischerweise als Chance und sagt, ach, war eine gute Chance, vielleicht doch einen Weg weiterzugehen. Und es war gut, dass die mich aus dem Weg gerollt haben.
Ja.
Also ich vergleiche es auch mit dem Hundebiss. Ich bin mal mit 5 Jahren in Freiburg bei einer Tante vom Hund gebissen worden. Ich meide seitdem Hunde. Könnte das verändern, aber es treibt mich nicht so stark. Ich habe meine Mutter getroffen, die hat gesagt, genau wie bei meiner Tochter, die hat dann angefangen, sich mit Hunden zu beschäftigen und hat gedacht, Mensch, ja, ich muss mal gucken, wie die Viecher funktionieren. So, also ein und dieselbe Erfahrung führt nicht unbedingt zum gleichen Reaktionsmuster. Und ich glaube, das ist der erste Schlüssel, zu merken, wo die Optionen sind und wie man vielleicht besser mit Dingen umgehen kann und konstruktiver den nächsten Weg gehen kann.
Und neugierig sein, ne? Schmetterlingseffekt, ne? Irgendwo flattert uns ein Schmetterling entgegen und wäre gut, wenn wir ihn erkennen, oder?
Ist ja auch eine schöne Haltung, ja, ne? Also zu sagen, es gibt Schmetterlinge, ne? Sieh. Manche würden sagen, da fliegen nur borstige Bienen rum, ne?
Genau, ne? Also ich merke auch immer, dass die Menschen, wenn sie auf so eine erzwungene Veränderung zurückblicken, immer am Ende mit einem Abstand von 2, 3, 4, manchmal dauert es 5, 6 Jahre, sagen, das ist das Beste, was mir damals passieren konnte.
Ja.
Oder?
Also auch da ist so das Beispiel, ne, wie sich vielleicht auch eine Haltung verändert. Mhm. Und mein Vater hat mal eine schöne Geschichte erzählt, das ist vielleicht auch ein guter abrundender Gedanke. Der hat mal erzählt, so von einer Schnecke auf der Straße, ne, so eine Weinbergschnecke, so eine fette, und die sitzt auf der Straße und dann kommt einer und kickt die mit dem Fuß weg. Ne? Die Weinbergschnecke denkt, was ein Idiot, ne? Ich hab Kopfweh. Und wenn sie aber aus dem großen Kontext sieht, dann wird sie sagen, ja, dieser Mensch, der sie weggekickt hat, hat gerade noch dazu beigetragen, dass sie nicht vom Auto überfahren wird.
Ja, wunderbar, auch ein wunderbarer Schlussgedanke. Vielen Dank, Axel, dass du bei mir oder noch mehr bei uns warst. Und ich freue mich sehr natürlich, wenn wir vielleicht bei anderer Gelegenheit dieses Gespräch nochmal fortführen. Alle weiteren Informationen dann in den Shownotes. Also erstmal vielen Dank, Axel.
Gerne, war mir ein Vergnügen.
Wenn du bis hierhin gehört hast, dann denke ich, da war was für dich dabei. Ein spannender Impuls, ein guter Tipp, ein vielleicht kluger Gedanke. Wenn das so ist, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast auf welcher Plattform auch immer bewertest und am besten natürlich gut bewertest. Ich freue mich über Kommentare und natürlich darüber, dass du mir auf meinen unterschiedlichen Kanälen, zum Beispiel auf Substack, folgst. Natürlich kannst du dich auch über mich und meine Gäste informieren. Und vielleicht magst du dir irgendwann auch einmal einen Impuls von mir live in dein Haus oder deine Organisation holen. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und selbst das Zuhören ist für mich eine Form von Teilgeben und Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.